Sie spürte plötzlich eine unsichtbare Kraft, die sie sanft nach hinten zog. Sie war unwillkürlich näher an die Akonidin und den Telepathen herangerückt. Dabei hatten sie im Vorfeld besprochen, mindestens 10 Meter Abstand zu halten. Das war offenbar eine der diversen goldenen Regeln für Außeneinsätze, damit es einem potenziellen Gegner schwerer fiel, mehrere Ziele gleichzeitig anzugreifen. Guki hatte reagiert und sie telekinetisch abgebremst. Die Halle, die sie nach Durchqueren des Tors betraten, war riesig. Auch sie ähnelte frappierend den entsprechenden Örtlichkeiten auf Tekmar. Trotzdem fühlte sich Celestaris unwohl, weil alles brach lag. Die Nischen für die Läden und Verkaufsstände waren leer. Schweberampen und Aufzüge funktionierten nicht. Nirgendwo brannte Licht. Nur die Scheinwerfer der Kampfroboter sowie die Lampen der Einsatzanzüge sorgten für unruhige Helligkeit.
»Diese Stille ist gespenstisch«, sagte Marshall.
»Ein Geisterkontor«, fügte Guki hinzu. »Fast wie vor ein paar Tagen bei dem Trümmerstück im Share-25-System.«
»Die Sondierungsinstrumente zeigen nach wie vor nichts an.« Tora war stehen geblieben und drehte sich langsam um die eigene Achse, als könnte sie so die Qualität der Ortung verbessern.
»Wir sollten uns auf die unteren Bereiche des Kontors konzentrieren. Die öffentlich zugänglichen Verkaufsareale sind anscheinend alle noch eingemottet. In der Basisplatte sind jedoch die technischen Hauptanlagen und Quartiere der Hammamesh untergebracht. Wenn wir etwas finden, dann am wahrscheinlichsten dort.«
Celestaris spürte, wie ihr ein kalter Schauer über den Rücken lief. Sie musste an ihren 6. Besuch auf Tekmar denken und an ihr Eindringen in den eigentlich für Kontorbesucher gesperrten Bereich innerhalb der dortigen Basisplatte. Sie war in eine Halle gelangt, in der sie Hammamesh mit schwarzer Haut gesehen hatte. Noch bevor sie alles genauer in Augenschein hatte nehmen können, hatte man sie entdeckt. Dann war Eidolon erschienen. Und ab diesem Zeitpunkt fehlte ihr die Erinnerung. Später war sie in ihrer Unterkunft auf Nimbus aufgewacht. Wie sie dorthin gelangt war, wusste sie noch immer nicht. Damals hatte alles begonnen. Damals hatte sie auf einmal den Drang verspürt, Perry Roden persönlich über ihre Beobachtungen zu informieren. Mit dem berühmten Terraner in eine 3 Millionen Lichtjahre entfernte Galaxis zu fliegen, hatte allerdings nicht in ihrer Absicht gelegen. Die Aussicht, nun erneut in die technischen Eingeweide eines kosmischen Kontors vorzudringen, erschien ihr gleichfalls alles andere als erstrebenswert.
»Ich habe hier etwas...«
Durch das Helmvisier konnte Celestaris sehen, dass Tora den Kopf schüttelte.
»Ein ziemlich schwaches Signal über Normalfunk, das immer wieder abbricht. Aber es hört sich fast an wie...«
Sie verstummte. Auch Marshall konsultierte seine Ortungsanzeigen. Er ließ ein langgezogenes hören. In ihrem Blickfeld erschien unvermittelt ein holographisches Koordinatenkreuz mit mehreren Linien. Gleichzeitig sprach erneut Guki zu ihr, der anscheinend für die Einblendung verantwortlich war.
»Aus der Richtung kommen die Funkimpulse«, erläuterte er. »Ihre Charakteristiken werden üblicherweise über Sendeleistung, Feldstärke und Energiedichte definiert. Die Intensität dieser Signale ist kaum der Rede wert. Aber sie stammen eindeutig aus dem Innern des Kontors.«
»Ein Notruf?« mutmaßte Celestaris.
»Ja, das glaube ich auch, Miss Celestaris«, sagte Tora.
»Soll ich?«
setzte Guki an. Die Arkonidin streckte ihm energisch die flache Hand entgegen.
»Ich melde mich, wenn ich dich brauche, Kleiner.«
Der Mausbiber verschränkte die Ärmchen vor der Brust, schwieg aber. Die geringe Signalstärke deutet entweder auf eine extrem energiearme Quelle hin, sagte John Marshall, oder der Sender ist durch etliche Wände und Decken von uns getrennt, hält sich also irgendwo tief im Kontor auf.
Dann bleibt unser ursprünglich anvisiertes Ziel bestehen, beschied Thora Roden der Zoltral. Wir dringen weiter in die Basisplatte der Station vor.
Zu Fuß, fügte Gucki missmutig hinzu.
Ich erlaube dir, dein Antigraf-Aggregat zu benutzen, sagte die Akonidin.
Oh, danke! Zu gütig, große Anführerin!
Der Mausbiber klang genervt. Dennoch erhob er sich im nächsten Augenblick einige Zentimeter über den Boden und schwebte, weiterhin mit trotzig verschränkten Armen, tiefer in die Halle hinein.
Er ist und bleibt ein notorischer Selbstdarsteller, dachte Aveline Celestaris. Aber man kann einfach nicht anders, als ihn lieb zu haben.